England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Die Verbindung von diesen wunderbaren Melodien mit einer solchen differenzierten Farbgestaltung. Jemand hat mal gesagt, viele singen in Schwarz-Weiß, sie singt in Technicolor.
Und deshalb bringt er heute Licht ins Dunkel über eine weltbekannte Sängerin, die ursprünglich Deutsche ist, Engländerin wurde, von der Queen zur Dame geadelt wurde und eine Riesenkarriere zwischen Deutschland, England und der Welt gemacht hat. Elisabeth Schwarzkopf im Porträt von Medienmanager und Journalist Thomas Vogt gleich bei uns. Der heutige Britpod, der befasst sich mal wieder mit einem meiner Lieblingsthemen, Kultur, Oper. Sie haben ihn und seine Stimme schon des Öfteren gehört, wenn es um Jonas Kaufmann ging. Er ist schon öfter in unserem Podcast gewesen. Er ist ein Top-Journalist, aber auch Medienmanager von Jonas Kaufmann, hat viele Filme über große Opernstars kreiert. Und heute sitzt er wieder bei mir in diesem Britpod. Es ist Thomas Vogt. Schön, dass du dabei bist, lieber Thomas. Hallo.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich auch.
Heute wollen wir über eine Frau reden, die einen deutschen Namen, aber doch einen englischen Mann geheiratet hat, die Kult wurde in der Oper und die eine riesige Karriere hat, über die du auch einen Film und ein Hörspiel gemacht hast. Es ist Elisabeth Schwarzkopf. Wer jetzt gar nichts mit dem Namen anfangen könnte, wie würdest du Elisabeth Schwarzkopf in einigen wenigen Worten erklären?
Ich habe manchmal gesagt, die Marlene Dietrich der Klassik, obwohl sie natürlich rein vom geschichtlich-politischen Hintergrund ganz unterschiedliche Biografien haben. Aber sagen wir, eine gewisse Unnahbarkeit haftete ihr schon an. Auch war sie eine sehr gut aussehende Frau, also wirklich als Marschallin und auch als Capriccio-Gräfin eine wirkliche Schönheit.
Und eine große Sopranistin also, ne?
Und die Sopranistin war ohne Frage eine der attraktivsten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Und auch als solche ist sie um die Welt gegangen, weil sie eben ab 1946 eine Partnerschaft hatte mit dem wahrscheinlich bedeutendsten Plattenproduzenten jener Zeit, nämlich Walter Legg.
Und da fällt mir ja immer ein, auf den Grammophonen, wo immer drauf stand, His Master's Voice. Ne? Was hat sie denn eigentlich mit England zu tun gehabt? War sie überhaupt Engländerin oder war sie keine Engländerin?
Sie hatte die englische Staatsbürgerschaft, dadurch, dass sie Walter Legg geheiratet hat, 1953, also einige Jahre nach der ersten Begegnung. Und ihr Mann hatte seine Plattenkarriere angefangen als Produzent für His Master's Voice, das berühmte Label, wo der Hund ins Grammophon guckt.
Ja, das war also, das kennen wir doch alle.
Teilweise so berühmt wie das Coca-Cola-Label, heute leider nicht mehr so verbreitet, weil es eben nicht international sich durchsetzen ließ. Es gehörte in dem einen Land zu einer anderen Kompanie als in den anderen Ländern. Und so hat dann die EMI später für die CD das Lego-Logo empfunden, dieses Weiß auf Rot, was jeder kennt. Und der Hund durfte nicht mehr gezeigt werden oder nur noch teilweise, wenn man so Retro-Covers gezeigt hat, da war der Hund dann wieder drauf. Sie hat sich aber dann Her Master's Voice genannt.
Das ist auch witzig.
Die Stimme ihres Herrn, weil er sie nach seinen Vorstellungen geformt hat. Er hat dir viele Aufnahmen gezeigt und gesagt, die Phrase könntest du so machen, das könntest du so machen, so macht das deine große Kollegin, so macht das die Lotte Lehmann, so macht das die Sängerin. Und schau mal, dass du dir von allen das Schönste abguckst und mit deinem Instrument dann versuchst, was Ähnliches zu machen.
Das also er war ein großer Engländer, ein Manager, ein Medien-, ein Musikmanager, hat das Label His Master's Voice vertreten und hat gesagt, die deutsche Supersopranistin, die nehme ich mal unter meine Fittiche und hat sie auch gleich noch geheiratet?
Ja, und die ist das vor allen Dingen, die mir verwirklichen kann, wie ich mir die schönen Lieder von Hugo Wolf vorstelle. Denn er war ein großer Hugo Wolf-Fan, hatte auch als allererstes eine Hugo Wolf Society gegründet auf Platten.
Wer war Hugo Wolf? Wer
ist jetzt Hugo Wolf, ein großer österreichischer Liedkomponist, also eigentlich der letzte Große der österreichischen Tradition, wo vielleicht nur noch eine Fortsetzung durch Richard Strauss dann später stattgefunden hat. Aber Man sagt immer Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf. Das ist so das Standardliedrepertoire für alle, die sich mit dem Genre befassen. Und er war da sehr kritisch und hat auch bei all den Aufnahmen, die er schon in den 30er Jahren begonnen hat, immer darauf geachtet, dass die großen Sänger es ja genau so machen, wie er sich das in seinem Kopf vorgestellt hat. Und in der Schwarzkopf hat er dann die Sängerin gefunden, die das bis zum Exzess verwirklichen konnte. Und der erste Test war hart. Er hat sie, wie er in seinem Memoiren schreibt, durch die Mühle gedreht. Oh. So lange, bis der gleichfalls anwesende Herbert von Karajan aufgestanden ist und hat gesagt,
der große Dirigent, ja.
Ich gehe, du bist ein Sadist, kreuzige das Mädchen nicht. Ich habe dir schon vor Wochen gesagt, dass sie wahrscheinlich die beste Sängerin Mitteleuropas ist.
Unglaublich. Du hast ja ein Hörspiel ins Leben gerufen für den WDR, wo es unter anderem auch um Elisabeth Schwarzkopf, aber auch um große andere Sopranistinnen geht. Warum gerade Elisabeth Schwarzkopf? Was fasziniert dich eigentlich an dieser Frau? So, die war ja, glaube ich, Baujahr 1915.
15, genau.
Ist ja schon ein bisschen älter. Du bist ja viel jünger, ne?
Ja, ich bin ein bisschen jünger. Das werde ich nie vergessen. Ich habe angefangen mit Plattensammeln, hauptsächlich mit Operetten. Ist natürlich Fledermaus, Wiener Blut, Nacht in Venedig. Das ist so der Standard, womit es anfängt. Und das hatte ich kennengelernt in sehr guten Aufnahmen der Marke Eurodisc mit Rudi Schock, Margit Schramm, Erika Köth und so weiter. Also wirklich gute Aufnahmen. Aber dann lernte ich Wiener Blut und Nacht in Venedig mit Elisabeth Schwarzkopf und Nikolai Gedder kennen.
Ui.
Und das war eine andere Welt. Plötzlich waren die Operettenweisen veredelt und geadelt durch eine, ich würde fast sagen, durch die Erfahrung von Mozart, Schubert und den ganzen großen Klassikern. Es klang so ungeheuer elegant, so ungeheuer schön. Vor allen Dingen dieser individuelle Ton der Schwarzkopf, den man sofort nach wenigen Sekunden in jedem Repertoire sofort raushört. Das ist eine so unverwechselbare Farbe, wie das Gesicht der Marlene Dietrich unverwechselbar ist.
Also ihr seht, es wird heute ein bisschen klassischer in diesem Britpod-Podcast. Wie gesagt, es geht um Klassik, eines meiner Lieblingsthemen. Und wenn wir hier den Medienmanager von Jonas Kaufmann haben, der ja übrigens auch mal, du warst ja Chefredakteur von der Opernwelt auch. War das die Zeit auch?
Wo das war dann auch die Zeit und dann später noch die 5 Jahre auch Redaktion Phonoforum. Die beiden, das waren meine einzigen Festanstellungen, diese 10 Jahre. Und in der Opernweltzeit bin ich natürlich sehr viel gereist, habe sehr viele Interviews gemacht. Und Elisabeth Schwarzkopf habe ich schon ziemlich früh kennengelernt.
Ja, das wollte ich jetzt sagen. Jetzt irgendwann hast du nur gehört und dann hast du mal persönlich kennengelernt.
Angeschrieben und gesagt, ich würde gerne mit dir sprechen und die Fragen hätte ich. Und da hat sie zurückgeschrieben, das klingt sehr interessant, kommen Sie nach Zumikon? Und da kam
Zumikon, wo ist
Zumikon,
das denn?
Zumikon, in der Nähe von Zürich.
Ah ja.
Und da kam ich an, wollte ihr die Hand geben. Und dann sagte sie, ja, Sie sind ja mit der Bahn gefahren, das ist ja alles voller Bakterien. Jetzt gehen Sie erstmal da ins Badezimmer. Und da stand so eine Riesenflasche Sagrotan flüssig, hat mir schön die Hände gewaschen und sagt, ja, jetzt können wir uns begrüßen. Nicht wahr? Und dann, sie hat immer Rüblitorte gehabt und einen sehr guten Kaffee. Das war so immer ihr Empfangsgedeck. Ich war sicherlich 3-4 Mal da in Zumikon. Und dann haben wir auch lange, meistens 1,5-2 Stunden gesprochen. Also ich habe sehr viele Stunden Interview mit ihr auf Band. Das erste Mal war 89 und das letzte Mal zu ihrem 90. Geburtstag 2005.
Die ist 90 Jahre alt geworden.
Ja, also diese Spanne hatten wir und auch sehr oft telefoniert. Und manchmal war sie dann auch, sie konnte auch schon ziemlich
krass sein.
Ja, heftig werden. Wenn irgendwas war, was ihr nicht passte, dann griff sie sich ans Herz, atmete schwer und sagte, lange mache ich das nicht mit Ihnen. Ich muss mich schon wieder aufregen.
Gibt's da irgendwelche witzigen O-Töne hier aus deinem Hörspiel, die wir jetzt zu Anfang dieses Gesprächs einbauen können?
Zum Beispiel auch, ich habe sie gefragt, nehmen Sie es als Kompliment oder als versteckten Vorwurf, wenn man sie sagt, hör Master's Voice. Und jetzt hören wir, was sie darauf geantwortet hat.
Das habe ich ja erfunden. Das ist meine Erfindung.
Das ist Ihre.
Ja, natürlich ist das meine Erfindung. Wie das Buch im Französisch rauskommen sollte, haben Sie einen Titel gesucht, nicht wahr?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, das Einfachste wäre doch, Herr Masters, das ist ja meine. Ich habe mich auch immer so bezeichnet. Das ist so ein guter Pun auf Englisch. Und ich bin so gewohnt, englischen Humor zu ertragen, der ja oft einen großen Stachel drin hat, nicht wahr? Aber da finde ich gar nichts dabei. Unsere Generation war nämlich auch noch bescheiden, wissen Sie? Wir haben gewusst, wem wir zu danken hatten und wer uns eigentlich geformt hat. Das haben wir gewusst und haben nicht hinterm Berge damit gehalten. Bestimmt nicht. Und da können Sie Christa Ludwig zum Beispiel auch fragen, nicht? Und viele Kollegen und die großen Instrumentalisten. Nein, ich finde es jammervoll, wenn jemand nicht kundgibt, wo er eigentlich gelernt hat, wo wirklich die großen Dinge mit ihm, jemand ihm die großen Dinge beigebracht hat. Ja.
Schöne Geschichte, Elisabeth Schwarzkopf, die große deutsche Operndiva, die einen Engländer geheiratet hat. His Master's Voice hat er vertreten, hat sie gemanagt und geheiratet auch gleich noch. Und ich glaube, es gibt auch einen Bezug zu den Beatles von Elisabeth Schwarzkopf, zumindest da, wo die jemals was aufgezeichnet haben, oder?
Es gab zwei berühmte Studios, in denen aufgezeichnet wurde für EMI, wie es dann später hieß, His Master's Voice, Columbia, EMI, alles eine Geschichte, ein Dings. Die Abbey Road Studios, die berühmten, wo auch die Beatles aufgenommen haben. Und die Kingsway Hall, wo Legge die meisten kompletten Opern mit ihr eingespielt hat. Mit Karajan. Legge war ja auch der Entdecker sozusagen vom Karajan in der Nachkriegszeit. Der lebte da mit Leuten, die er noch nicht mal kannte, in irgendeiner ganz engen Butze zusammen, war bettelarm, hatte es gerade von Italien nach Wien geschafft und hatte Auftrittsverbot. Der durfte ja bis 47 nicht öffentlich auftreten. Der Legge gesagt, ja, Auftrittsverbot hin und her. Wenn ich Aufnahmen mit ihm mache, da hat keiner was zu sagen. Das ist ja meine Privatveranstaltung. Ja, hat den Musikverein gemietet und hat mit den Wiener Philharmonikern Karajan aufgenommen. Und da gab es irgendwelche Proteste von den Alliierten. Und da hat er gesagt, die konnten wieder abziehen, weil das war nicht öffentlich. Das war meine Sache. Er hat die große, grandiose Plattenkarriere von Karajan, da hat er den Grundstein gelegt.
Der Legge.
Der Legge von 46 bis circa 1960 war er Karajans Plattenproduzent.
Müssen wir auch über den vielleicht mal ein bisschen ausführlicher reden. Mhm. Der war ja nicht gleich bei His Master's Voice. Das war ein, ja, wie würde man sagen, ein englischer Impresario oder Manager oder wie würdest du den bezeichnen?
Ein Plattenproduzent, ein Plattenliebhaber, der genauso wie ich mit Platten groß geworden ist.
Wie hieß er mit Vornamen nochmal?
Walter.
Walter. Legge.
Und der hat zum Beispiel lesen gelernt von Plattenetiketten. Das war sein größtes Spielzeug und er hat schon mit Kindesbeinen das alles in sich aufgesogen und seine Klangvorstellungen, sein Gehör geschult und wusste genau, was er wollte und eben auch von seiner Frau. Und manchmal wehe, wenn sie nicht gemacht hat, was er gesagt hat, dann konnte es aber auch Ärger geben. Er konnte ganz, ganz unangenehm werden. Das haben mir diverse Kollegen gesagt. Er war aber auch rückhaltlos ehrlich.
Mhm. Zum Beispiel, war er viel älter als Sie?
Jahrgang 6 und sie war Jahrgang 15.
Naja, immerhin. Gibt's da auch auf deinen Hörspielen oder in deinen Interviews einen, sag ich mal, eine Stellungnahme, wo du sie vielleicht nach diesem Ehemann gefragt hast, wie das Zusammentreffen mit ihm war oder wie überhaupt das war?
Na, das Zusammentreffen, das erste habe ich dir ja gerade erzählt mit diesem Hugo Wolf, aber sie hat dank seiner Hilfe ja schon 47 in London gastiert. Erstmal Gastspiel mit der Wiener Staatsoper in Fidelio. Aber dann auch als Ensemblemitglied von Covent Garden. Und damals war der Intendant David Webster und der hatte bestimmt, dass alles nur noch auf Englisch gesungen wird. Das heißt, Schwarzkopf hat als Deutsche Bohem, Butterfly, Meistersinger und Zauberflöte auf Englisch gesungen. Und hat zum Beispiel nachmittags in der Kingsway Hall mit Karajan, Hänsel und Gretel aufgenommen und abends in der Covent Garden Meistersinger auf Englisch mit Clemens Krauss gesungen. Also so arbeitsam waren die Leute damals. Und sie hat zu Butterfly gesagt, dass sie das unterschrieben hat, ohne mit ihm abzusprechen. Ui. Und dann wäre die Scheidung da gewesen.
Darf ich Ihnen mal sagen, wenn ich je ein Wort geäußert hätte, könntest du nicht diese nehmen oder so, dann wären wir geschieden gewesen. In dem Moment wäre die Scheidung eingereicht worden. Ich habe in meinem Leben, jetzt rede ich, jetzt spreche ich. Während mein Mann dabei war, hat er gesprochen. Ich habe dabei gesessen und alles aufgesaugt. Und habe klugerweise nie etwas gefragt, wer singt, wen engagierst du oder wen kenne ich, den du vielleicht niemals. Denn da wäre die Scheidung da gewesen, sofort.
Aber Sie waren doch Partner, wenn Sie eine tolle Stimme
Wieso
entdeckt
hätten.
Wieso
waren wir Partner? Wir wären geschieden gewesen. Wenn ich gewagt hätte, irgendeine Meinung kundzugeben, das war ja sein Ressort. Er hat die Besetzung gemacht. Ich habe manchmal gar nicht gewusst für die Platten, wer da, das war mir unbekannt.
Es ist nur gut, dass er doch in den allermeisten Fällen die richtige Besetzung für
die Zeit gefunden hat. Weil er das richtige Bild hat. Er hat die Vorstellung gehabt, welche Stimme gehört zu welcher Stimme. Wie kann ich das absenden? In deinem Kopf war die Vision, wie etwas besetzt werden müsste. Nicht in meinem.
Letztendlich hat sich aber Elisabeth Schwarzkopf von ihrem Mann und Manager Walter Legge nicht scheiden lassen. Oder wie ging die Geschichte eigentlich aus hier?
Naja, manche sagen, es war so eine typische Svengali-Beziehung, dass er sie nach seinen Vorstellungen geformt hat. Andere sagen, dass sie stellvertretend für andere es auf sich genommen hat, gequält zu werden.
Oh yeah.
Und es geht so weit, dass Kollegen gesagt haben, ach, die hat das gebraucht.
Ach so.
Dass ihr jemand sagt, wo es lang geht und
dann hat sie das entwickelt, ja.
Und dann hat sich das so als Abhängigkeit oder als, ja, es hat sich so eingespielt mit allen Vor- und Nachteilen. Ja.
Wollen wir vielleicht mal ein Hörbeispiel ihrer Gesangeskunst jetzt mal in diesem Britpod wirklich hören? Hast du ein Beispiel, wo man weiß, das ist populär, das kennt man, eine Arie?
Kennt man und das weiß das berühmte O mio babbino caro aus Giannis Gigi von Puccini, Schwarzkopf mit Herbert von Karajan und den Wiener Philharmonikern aus der Nachkriegszeit.
Da horchen wir es mal ganz kurz rein. Große deutsche Sopranistin Elisabeth Schwarzkopf spielt heute eine Hauptrolle im Britpod, erzählt von einem, der sie perfekt kannte, über sie geschrieben hat, mit ihr einen Film gemacht hat über ihr Leben, aber auch ein Hörspiel. Der Musikjournalist Thomas Vogt, heute unser Gast mal wieder hier im Britpod. Hochinteressante Stimme, muss man sagen, eine besondere Stimme. Soll man sagen, eine besonders schöne Stimme oder eine besonders extravagante Stimme? Wie würdest du sie einordnen?
Einschmeichelnd. Es ist purer Balsam, die sofortige Erkennbarkeit gemischt mit einer hohen Kunstfertigkeit und vor allen Dingen bruchloses Legato. Darauf hat sie immer großes Wert gelegt und war entsetzt, wenn sie von sich dann Aufnahmen gehört hat, wo sie dieses Legato nicht konsequent durchgezogen hat. Aber die Stimme selbst, ich liebe sie einfach. Das ist eine Stimme, die, da werde ich nie müde, sie zu hören. Und vor allen Dingen, es ist nie langweilig, weil sie hat Farbenreichtum eines Schauspielers nuanciert. Das merkt man besonders bei ihren Richard Strauss Aufnahmen. Sie hat ja auch riesen Welterfolg gehabt als Marschallin im Rosenkavalier. Und vielleicht spielen wir davon auch einen kurzen Ausschnitt aus dem berühmten Zeitmonolog, wo die Marschallin sagt und sinniert über das Altern und sagt, manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht und lass die Uhren alle stehen.
Hören wir mal rein. Haben wir sie gerade noch mal gehört, als Marschallin, die große Elisabeth Schwarzkopf, heute ein Thema im Britpop, weil sie auch in England eine Riesenkarriere gemacht hat, am Ende ja von der Queen von England, Elisabeth II., noch zur Dame geadelt worden ist, entdeckt übrigens auch von ihrem späteren Ehemann Walter Legge. Thomas Vogt, der Musikjournalist, unter anderem aber auch Medienmanager des großen weltbekannten Jonas Kaufmann, die beiden waren ja schon öfter bei uns zu Gast, erzählt uns heute über seine Zusammenarbeit mit Elisabeth Schwarzkopf. Hast du eigentlich ihren Mann Legge dann auch mal persönlich kennengelernt?
Nein, der ist 79 gestorben und da war ich als Journalist noch nicht
noch
tätig.
Noch gar nicht tätig, ja.
Da hatte ich mal gerade Abitur, ja.
Wenn du sie so kennengelernt hast für die ersten Interviews, war sie besonders offen zu dir? Hat sie dir alles erzählt, was du wissen wolltest? Wie hattest du da
den Eindruck? Erstaunlich offen, auch beim Thema Karajan. Da war sie teilweise so wie bei Harry Potter, der Mann, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Mhm. So hat sie da auch gesprochen von, ja, dieser große Dirigent, den Namen erwähnen wir lieber nicht.
Und warum, wegen seiner ehemaligen Nazi-Vergangenheit?
Nein, oder was, deswegen oder? Nicht, sondern ich glaube, der Verdruss rührte daher. Sie war seine berühmte Marschallin im Rosenkavalier-Film von 1960. Das war die Produktion, mit der das große Festspielhaus eröffnet wurde. Mhm. Und Paul Cinna, der auch den Don Giovanni schon in Salzburg verfilmt hatte, hat das als Film gemacht. Karajan am Pult, Schwarzkopf Marschallin, Rothenberger Sophie, Jurinatz Octavian, Spitzenbesetzung. Also kann man sagen, für damalige Zeiten eigentlich Otto Edelmann als Ochs noch dazu, besser ging's nicht. 20 Jahre später frischt Karajan diese Produktion auf mit Anna Tomowa-Sintow und Agnes Balzer und sagt in der Presse, endlich habe ich alles so, wie ich es mir immer erträumt habe. Alles Vorherige war Gaslicht.
Eieiei.
Und da sagte sie, und das verzeihe ich ihm nicht.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da habe ich ihm gesagt, Frau Schwarzkopf, er hatte wahrscheinlich die Technik gemeint, die Aufnahmetechnik, weil der Film halt nicht so ideal war von der Akustik oder so, dass er jetzt die Technik hat. Ja, und so. Und dann kam später noch was, da hat sie mir noch erklärt, warum Karajan für sie in späteren Jahren ein rotes Tuch war. Und diesen O-Ton hören wir jetzt.
Mitleid hat er dann wirklich nicht gehabt. Nein.
Und auch nicht mit alternden Sängern? Das heißt, wenn
er hat gar keine alternden Sänger genommen, er hat sie alle weggeworfen. Alle. Benutzt und weggeworfen. Ohne je Dankeschön zu sagen. Ja, es gibt mindestens 3 Generationen von Sängern, denen er hätte müssen dankbar sein, weil die ihm fabelhafte Dinge abgeliefert haben, die er überhaupt nicht mehr erwähnt hat später. Das war weggeblasen. Ja, ein Mensch ohne Dankbarkeit.
Der weltbekannte Dirigent Herbert von Karajan in Erwähnung von Elisabeth Schwarzkopf, warum sie ihm dann ein bisschen Groll entgegengebracht hat. Und diese Elisabeth Schwarzkopf ist heute unser Thema im Britpod, weil sie einen großen Bezug auch zu England hatte. Warum ist sie eigentlich von der Queen von England zur Dame ernannt worden? War sie so berühmt in England auch?
Oh ja, nicht nur wegen der vielen Platten, sondern sie hat auch einige Vorstellungen an Covent Garden gesungen und viele Konzerte auch in der Royal Albert Hall, in der Wigmore Hall und so weiter. Sie war einfach in England ein Begriff und eben dieses Hörmasters Voice war da eben auch schon eine Institution, das muss man schon sagen.
Du hast auch einen Film mit ihr gemacht,
ja,
über sie gemacht.
Über sie, da lebte sie schon nicht mehr, ja.
Okay, und wie hast du dir diesen Film zusammengearbeitet, sagen wir mal? Also würde sie in diesem Sinne sagen, der hat ihr gefallen?
Ich bin nicht ganz sicher, weil da waren auch ein paar kritische Stellen drin, auch von ihrer Kollegin Christa Ludwig, die dann schon gesagt hat, Mensch, das war kein einfaches Leben mit diesem Mann und den Druck, den sie sich dauernd gemacht hat. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn die in Figaro diese erste schwere Eingangsarie gesungen hat, Porgy d'Amor, sagt sie, das Kostüm war wie durch das Wasser gezogen, das musste aufgebügelt werden. Hm. So hat sie vor Stress geschwitzt. Ja. Ui. Also die hat sich wirklich, das Sängerleben war nicht leicht. Sie hatte massiven Druck. Nicht nur von Lex, sondern vor allen Dingen den Druck, den sie sich selber gemacht hat, weil sie jedem Dirigenten möglichst das abliefern wollte, was der sich vorgestellt hat.
Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet über Elisabeth Schwarzkopf, über die wir heute hier ja reden. Und es gibt so ein paar dunkle Flecken in ihrer Karriere. Unter anderem warf man ihr vor, dass sie in der Nazi-Zeit kooperiert hätte zu stark mit dem Regime und sich da nicht davon freigesprochen hat. Sogar Parteimitglied war sie, hat das erstmal geleugnet, dann muss sie zugeben, sie war es doch. Hast du das auch in irgendeiner Weise aufgearbeitet und was hast du da rausgefunden?
Ja, das war schwierig, mit ihr überhaupt das Thema anzusprechen. Also das ist mir ansatzweise gelungen. Was ich weiß, ist, dass ihr Vater als Sozialdemokrat von den Nazis sofort als Schuldirektor entlassen wurde und sich fortan als Privatlehrer durchschlagen musste. Und da gab es natürlich nicht das gleiche Geld wie vorher. Also die Familie musste da schon sehr knapsen. Und sie war also ab einem gewissen Punkt die Einzige, die dann auch gut verdient hat. Sie hat 38 debütiert am Deutschen Opernhaus in Berlin, also der heutigen Deutschen Oper, Charlottenburg, als Blumenmädchen im Parsifal und wurde dann auch ziemlich bald mit größeren Aufgaben betreut. Und schon 42 von Karl Böhm nach Wien geholt, was dann aber Ärger gab, weil ein Herr Schrade von der Reichsmusikkammer argwöhnte dann, na, die will ja nur dem Bomben entgehen und sich da in Wien in Sicherheit bringen. Also es gab den Streit zwischen ihrem Berliner Intendanten, das war der Bariton Wilhelm Rode, und Karl Böhm in Wien. Wer kriegt jetzt die Schwarzkopf?
Übrigens Vater von Karl-Heinz Böhm, dem Sissi-Kaiser, dem Schauspieler, muss man mal sagen. Ja?
So ist es, genau. Und sie wurde dann zitiert und hat mir erzählt, da wurde ich 2 Stunden lang fertig gemacht bis zum Heulkrampf. Und mit Unterstützung ihres Vaters hat sie da irgendwie sich noch aus der Affäre ziehen können. Und da hat der Vater auch gesagt, ich glaube, es ist besser, dass du der Partei beitrittst, damit wir hier Ruhe haben und nicht noch irgendwie was Größeres passiert. Dann hat sie auch, das war das andere, weshalb sie auch Ärger kriegte, man hatte ihr die Adele in der Fledermaus versprochen. Und sie hat dann bei der Probe erfahren, dass sie nur die kleinere Partie der Ida singen darf und war so böse, dass sie mit ihrem Schuhabsatz gegen den Rundhorizont getreten hat und der ist dann zersprungen. Und das ist ein riesiges Ding, das geht über die ganze Bühnenbreite und den zu reparieren ist sehr kompliziert. Also als hättest du so eine riesen Glasscheibe zerstört und da wurde sie dann auch deswegen vor allen Dingen wurde sie zitiert und der Sabotage und was weiß ich. Also man hat sie mit allen typischen Vorwürfen konfrontiert. Und ihr Vater musste ihr beistehen. Nach dem Krieg, und das war ihr großer Fehler, hat sie widersprüchliche Angaben gemacht.
Ah.
Hätte sie von vornherein, wie zum Beispiel Paula Wessely gesagt, den und den und den Kompromiss habe ich gemacht. Heute weiß ich rückblickend, das war nicht richtig. Hätte sie ein leichteres Leben gehabt. Aber so hat sie den Amerikanern das erzählt und den Russen wieder das erzählt und den Engländern wieder was anderes. Und so war sie mal in dem einen Sektor erlaubt, in den anderen verboten und wieder erlaubt, wieder verboten. So ging das hin und her. Und man hat ja auch irgendwas angedichtet mit einer Nazi-Größe, aber das haben wir für den Film versucht rauszukriegen. Mhm. Und stand ja das ganze Archiv in Hohenems von der Schubertiade zur Verfügung, wo ihr ganzes Schriftwerk gelandet ist. Aber wir haben da nichts rausgekriegt, dass sie mit irgendeiner Nazi-Größe da besonders paktiert hätte. Aber sie wurde in die Zange genommen. Das ist dokumentiert.
Hat sie jemals länger dann überhaupt in England gelebt? Die ist ja in Polen geboren in der Gegend und in...
Nein, das war da Posen.
Posen. Posen,
das war da noch nicht Polen. Das war da noch nicht Polen. Heute ist es Polen und heißt Poznan. Sie ist dann lange in Wien, also in Nachkriegszeit, bis sie Legge kennenlernte sowieso, aber auch danach noch längere Zeit in Wien, dann mit ihm nach England gezogen. Wie lange sie dort waren gemeinsam, kann ich nicht sagen. Irgendwann sind sie in Frankreich gelandet, dann in Genf. Und zum Schluss in der Schweiz.
Wo hast du sie getroffen? In der Schweiz?
In der Schweiz, nur in der Schweiz. In Stuttgart, nach dem Meisterkurs.
Aber du warst in ihrer privaten Villa in der Schweiz auch?
Es war keine Villa, das war ein nettes Haus, aber keine Villa. Es war für eine Sängerin ihres Kalibers
bescheiden.
Eher bescheiden, ja.
Wie kommt das? Weil damals haben die ja alle Hof gehalten.
Sie war bei dem Materialistischen, war sie auch bescheiden. Ich sag dir ein Ding. Sie hat mich einmal runterzitiert und gesagt, also am Telefon, Sie müssen noch mal kommen. Ich habe das natürlich gesagt mit diesen Kraftausdrücken und mit diesem Jovialen, aber das müssen wir ändern. Bitte kommen Sie noch mal runter, wir müssen das ändern. Gut, dann bin ich runtergefahren. Das Erste, was sie machte, nachdem sie Rüebli, Torte und Kaffee angeboten hatte, dass sie ihr Portemonnaie öffnete und sagte, so, wie viel haben Sie bezahlt für die Fahrt?
Ui.
Habe ich selten erlebt, dass jemand so mitgedacht hat. Das war ihr wichtig. Und ich glaube ihr auch, dass sie gesagt hat, Leute, die kein Geld hatten, wurden von ihr umsonst unterrichtet. Das glaube ich sofort. Sie war alles andere als materialistisch.
Das war ja in den letzten Lebensjahr bekannt, dass sie sehr viele Meisterklassen unterrichtet hat auch. Und das war ja ein Lebensinhalt auch für sie, den Nachwuchs zu fördern sozusagen, oder?
Absolut. Und was sie dabei auch immer verfolgt hat, dass jemand den Kindern, wie sie Schüler immer nannte, noch sagen musste, was eigentlich die Grundlagen sind. Und sie hat sich da auch ein bisschen als einsame Ruferin in der Wüste gesehen und gesagt, jetzt kommt der nächste O-Ton, sie kämpft gegen den Strom.
Das mache ich. Ich kämpfe gegen den Strom. Und das werde ich auch bis an mein Lebensende, wenn ich nur kann, wenn mein Gehirn noch mitmacht, es noch machen. Denn irgendjemand wird doch hinhören einmal. Mein Mann hat mich immer weggeschickt für jeden Liederabend, für jede Oper, für alles, wo ich musste hin, weiß Gott wohin gehen, nach Australien und nach Hinterdings da irgendwo hin. Und er sagt, es können die kleinsten Orte sein irgendwo. Das war es auch manchmal.
Das stimmt.
Und du musst denken, dass eines Menschen Leben in der Zuschauerschaft kann und wird wahrscheinlich verändert werden, wenn er mal so einen Abend hört. Und dafür, das ist das Maßgebende. Und natürlich, die erste Verantwortung ist dem Komponisten, das wussten wir aber sowieso. Das war bei mir nie anders. Die erste Verantwortung immer. Ich habe nie fürs Publikum gesungen.
Ja, ja.
Das meint damit nicht fürs Publikum singen, sondern für den Komponisten singen. Aber im Zuschauerraum wird jemand sein, der etwas erlebt, was er bisher noch nicht erlebt hat. Alle. Na? Und das denke ich jetzt auch. Ich muss immer an diesen Ausspruch denken. Es wird einer da sein in diesem Ganzen, was du dich jetzt bemühst, wird einer hinhören und wird sagen, na also, die ist zwar uralt und sie ist ja schon zum Lachen und sie wird es auch nicht erreichen, aber vielleicht hat sie doch recht.
Elisabeth Schwarzkopf im Originalton. Auch das wieder ein Werk hier von unserem Top-Musikjournalisten der Klassik. Thomas Vogt heute wieder zu Gast im Britpot, also das ist ein großer Name, Elisabeth Schwarzkopf in der Opernszene der damaligen Zeit, denkt man aber auch gleich mal an automatische Namen wie Anneliese Rothenberg. Ich meine, da bist du heute noch, glaube ich, in der Jury, der Juryvorsitzender von ihrem
Wettbewerb auf der Mainau.
Der berühmte Rothenberger Wettbewerber auf der Insel Mainau. Ja. Siehst du mal, das ist ja auch mal eine Tätigkeit. Ja. Aber alle denken bei großen Namen in der Opernszene immer an Maria Callas. Mit Onassis verheiratet gewesen, dann unglücklich geschieden und getrennt von ihm. Dann ist sie durch die Lande gezogen. Aber haben eine Schwarzkopf und eine Callas sich gekannt? Und wenn ja, auf welche Weise?
Oh ja, und zwar aus den frühen 50er Jahren. Das war die Zeit, wo Elisabeth Schwarzkopf ja noch die Traviata gesungen hat, unter anderem Covent Garden. Und sie hörte dann eine Rundfunkübertragung von der Traviata der Callas und sagte dann zu ihrem Mann, eigentlich hat es keinen Sinn, dass ich die Rolle noch weiter singe, wenn die so perfekt gestaltet wird. Legge hatte Callas unter Vertrag genommen, Exklusivvertrag für Columbia EMI und hat an der Scala die ganzen Aufnahmen mit ihr gemacht.
Also nochmal, der Mann von Elisabeth Schwarzkopf, der berühmte Musikproduzent, hat nicht nur seine eigene Frau gemanagt, sondern der hat auch Maria Callas unter den Fittichen gehabt.
Ja, er hatte alles, er hatte den frühen Karajan, den späten Furtwängler, Maria Callas, Nikolai Gedda, name it, der hatte die Creme de la Creme der Klassikkünstler in den 50er Jahren und hat mit der Callas eben Exklusivvertrag gemacht, der unter anderem auch eine Turandot beinhaltete, wo Callas die Turandot sang und Elisabeth Schwarzkopf die zweite Sopranpartie, die Liu, dirigiert von Tullio Serafin. Das ist die einzige gemeinsame Oper, die dokumentiert ist mit den beiden. Es gibt davor noch eine schöne Geschichte. Du weißt, die Callas hat dramatisch abgenommen im Jahr 54, weil sie unbedingt so aussehen wollte wie ihr Idol Audrey Hepburn. Mm. Deshalb auch dieser besondere Scheitel und Bäusche.
Die Hütchen immer wie Audrey
Hepburn. Kurzhaarschnitt und so weiter. Sie wollte also, das war für sie das Ideal. Und hat also dramatisch abgenommen. Und dann kam als nächste Aufnahme die Macht des Schicksals, La Forza del Destino in Mailand. Und die Stimme wackelte, also nicht nur ein Vibrato, sondern richtig so. Wo, 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 wo. Und da hat Legg zu ihr gesagt, Maria, so wie deine Stimme heute wackelt, müssten bei jeder LP-Kassette Anti-Seekrankheitspillen beilegen, dass den Leuten von den Geschaukel nicht schlecht wird.
Die arme Callas. Also erstmal hat der gute Onassis zu ihr gesagt, dieser Kanarienvogel kann ich nicht mehr hören. Und jetzt so eine Kritik von ihrem eigenen Manager.
Ja, der Onassis war ja Jahre später. Das war ja sozusagen noch in der Glanzzeit der Callas, aber wo der Wobble anfing. Und sie wusste, die Schwarzkopf ist unten im Restaurant der Scala und ist zu ihr gestürzt und hat gesagt, sag mir sofort, wie du die hohen Töne machst. Walter meint, meine machen ihn seekrank. Dann haben die zum Ergötzen des Restaurantpublikums sich gegenseitig Kiefer, Hals, Zwerchfell, alles abgetastet und befühlt und dabei die hohen Töne losgelassen.
Nein.
Und das hat Schwarzkopf mir erzählt, habe ich leider nicht auf Band, aber das war so eine Episode mit der Callas an der Scala. Und eine schöne Geschichte, die auch den Charakter der Callas zeigt, ist, dass sie nach einer Aufnahme in London, ich glaube, es waren die Puccini-Arien, ich weiß nicht mehr richtig, sie den Legge übers Mikrofon gefragt hat. Und, was sagst du? Ja, es war wunderbar, fantastisch, Maria. Und als Antwort kam, hör zu, ich will nicht wissen, ob es wunderbar war. War es gut?
Das sagt einiges, ne?
Oder?
Ja, muss man wirklich sagen. Muss man sich das vorstellen, dass solche Frauen untereinander größte Konkurrentinnen oder sogar Freundinnen waren?
Die waren Freundinnen.
Die Callas waren wirklich, und die Schwarzkopf waren Freundinnen.
Die waren wirklich Freundinnen. Und das spielen wir als nächsten O-Ton. Ich habe sie gefragt, wie die letzten Besuche bei der Callas waren in
das
Paris,
interessiert mich.
Als sie dann schon der Welt quasi abhanden gekommen war.
Ich habe sie sehr spät noch besucht in Paris. Mit meinem Mann. Und mein Mann wollte sie überreden, ein ganz anderes Repertoire doch noch zu singen und so. Und hat alles versucht, ihr ein anderes Repertoire aufzureden. Und sie hat uns immer geführt zu ihren Dekorationen, die sie hatte in einem großen, und in Gewändern und die sie alle getragen hat und so. Aber menschlich ein armes Wesen. Mein Gott, ich weiß, wie wir da weggingen und sie stand oben am Fenster in so einem Schlafrock. Und hat sich keine Menschen mehr gezeigt. Es war einer von den traurigsten Momenten in meinem Leben, von ihr wegzugehen und zu wissen, da wird nichts mehr angenommen. Es kommt nichts mehr an.
Elisabeth Schwarzkopf über Maria Callas, die ja dann eigentlich tragisch geendet hat. Muss man sich das vorstellen, dass diese Opernszene zusammengehalten hat? Solche großen Stars wie eine Callas, wie eine Schwarzkopf, wie der gemeinsame Manager Walter Legge, der ja Ehemann von Schwarzkopf, aber auch Manager von Callas war. Oder gab es da Interessenskonflikte, dass die Frau gesagt hat, sag mal, du kümmerst dich ja viel mehr um die Callas als um mich oder sowas?
Nein, das nicht. Aber Legge war natürlich jemand, der seine Frau in erster Linie protegiert hat. Und darunter mussten die Konkurrentinnen schon leiden. Und das waren zu der damaligen Zeit Elisabeth Grümmer, Lisa de la Casa und Sena Jurinac. Also die wussten genau, wenn Platten gemacht werden, werden die mit der Schwarzkopf gemacht. Und sie haben vielleicht auch aufgenommen, aber jetzt nicht so in so einem prestigereichen Namen und nicht immer mit Karajan, sondern das war dann manchmal auch fast die B-Besetzung, nicht? Und er hat auch eine Schweinerei gemacht mit der Grümmer. Er hat sie unter Exklusivvertrag genommen, dass sie für das Konkurrenzlabel nicht aufnehmen konnte, für die Deutsche Grammophon, und hat dann alle Mozart-Aufnahmen mit der Schwarzkopf gemacht.
Na sauber.
Deshalb gibt's von der Grümmer wenig Mozart-Gesamtaufnahmen, ja. Das war so ein typischer geschäftsmännischer Zug. Ja. Ja.
Gibt's denn eigentlich eine Bewertung, wo man sagen kann, eine Elisabeth Schwarzkopf war genauso berühmt wie eine Maria Callas, oder hat die einfach nicht die Geschichte drumherum in ihrem Leben gehabt, um so bekannt zu werden?
Das würde ich mal sagen, wenn die Schwarzkopf noch eine, sagen wir so, emotional aufgeladene Lebensgeschichte gehabt hätte, wie sie jetzt am Beispiel Callas verfilmt wurde, dann hätte das sicherlich auch zu ihrem Nachruhm beigetragen. Künstlerisch kann man das nicht vergleichen, weil komplett anderes Repertoire, also der deutsche Liedgesang Mozart Strauss ist eben doch nicht vergleichbar mit Belcanto und Verismo und Verdi von der Callas. Aber ich würde schon sagen, dass die beiden eins gemeinsam hatten, die Einzigartigkeit ihrer künstlerischen Persönlichkeit und die Unverkennbarkeit ihrer Stimme.
Ist es denn so, dass eine Elisabeth Schwarzkopf, die ja immerhin 90 Jahre alt wurde, von der Bedeutung in der Opernszene so groß war, dass man sagen kann, auch Weltstar, ja?
Auf jeden Fall Weltstar, denn sie ist ja mit dem Hund, der ins Grammophon guckt, ist sie ja quasi um die ganze Welt gegangen. Also ihr Klang war wirklich in aller Welt bekannt. Mhm. Und ich finde auch heute noch, dass ihre Aufnahmen maßstäblich sind. Ob das die Ariadne ist, der Rosenkavalier, der berühmte Don Giovanni unter Giulini mit Ebert Wächter und Joan Sutherland als Partner. Ich meine, diese Besetzungen, da kann man heute nur von träumen. Cusi fan tutto unter Böhm mit Christa Ludwig als Dorabella. Das war überhaupt ein tolles Gespann.
Das ist ja ein wandelndes Lexikon, sag mal.
Also die haben so viel tolle Sachen, die beiden rausgebracht, Legge und Schwarzkopf, dass man sagen kann, es ist eigentlich der tollste Klassikkatalog, den wir bis heute auf Platten haben.
Kann man bei einer Sopranistin davon ausgehen, dass die auch zwischen einer bestimmten Lebensphase die beste Klangzeit ihrer Stimme hat und dann irgendwann ist Sense mit 60, mit 70, ich meine, die ist ja immerhin 90 Jahre alt geworden, Elisabeth Schwarzkopf. Wann waren denn so ihre besten Jahre, kann man sagen?
Ja, die besten Jahre waren schon die mit Walter Legge, nämlich von 46, ich würde sagen bis 64, bis zu ihrer letzten Marschallin in Salzburg, auch übrigens ihrer letzten Aufführung mit Karajan.
Ah ja.
Und danach hat sie noch einige wirklich sehr schöne Sachen gemacht, auch Platten, auch Liederabende. Und sie hat bis 79 gesungen, singen müssen, wie sie sagte, weil ihr Mann gesagt hat, wenn du nicht mehr singst, dann sterbe ich.
Oh Gott.
Und genau das ist auch passiert.
Als sie aufhörte, ist der Mann gestorben.
Ja.
Unglaublich. Du hast sie ja kennengelernt in den 80er Jahren erst,
muss man sagen. Späte 80er, ja, 89.
Wie lernt man dann, nicht wie lernt man, sondern wenn man die Frau dann kennenlernt und die hat nicht mehr die Aufgabe, selber zu singen, wie hat die ihr Leben dann gefristet? Ich meine, hat die genug Geld gehabt, um durchzukommen, auch von ihrem Mann und so weiter? Und hat sich irgendwie nur noch um die Schönheiten gekümmert oder um die Schüler? Oder wie muss man sich das
vorstellen?
Materiell
war sie versorgt durch die Plattenaufnahmen und durch das, was sie beide erwirtschaftet hatten im Leben. Das war ja nicht wenig. Und als Lehrerin war die voll ausgefüllt. Es gibt auch eine Dokumentation, Meisterklasse in Stuttgart, wo sie jeden Tag von Zürich nach Stuttgart geflogen ist, ist und zurück. Wahr. Ich weiß nicht, ob sie nicht da im Hotel übernachten wollte oder was der Grund war, aber fleißig war sie wirklich bis ans Lebensende.
Hat sie dir jemals erzählt, wie es war, als sie für sich festgestellt hat, jetzt muss ich aufhören, weil die Stimme auch nicht mehr so klingt und sonst würde ich schlechte Kritiken bekommen und jetzt höre ich lieber selber auf?
Ja. Sie sagt, das sind nicht die Kritiker, die das zuerst hören, sondern das hört man zuerst selber und denkt, oh, da ist es heute nochmal so gerade über die Hürde geschafft. Wer weiß, ob es das nächste Mal noch gut geht.
Gibt's da auch einen O-Ton, wo sie darüber redet?
Das gibt's auch, aber mehr allgemein übers Älterwerden. Was sie natürlich genauso hinnehmen musste, wie wir alle auch. Ne? Und sagte also, wer es nicht selbst am eigenen Leibe erlebt, kann es sich vorher nicht vorstellen.
Dann horchen wir da mal rein.
Ja, wissen Sie, ich meine, mein Vater war immerhin im Schulfach. Mhm. Nicht wahr? Die haben ja auch ihr Pensionsalter vorgezeichnet. Jeder Mensch, der pensioniert wird, weiß, er wird pensioniert. Warum sollen denn wir dann so Gedöns machen, wenn wir plötzlich merken, es geht nicht mehr?
Weil sie was Besonderes waren.
Eben, aber man ist nicht etwas Besonderes sein ganzes Leben lang, außer vielleicht viel länger natürlich die Herren, das ist klar, bei denen ist es ja länger als bei uns. Bei uns hört es halt schneller auf, da hilft gar nichts, nicht wahr? Das ist ja so natürlich wie das Älterwerden halt natürlich ist.
Ja, aber viele haben eben Probleme mit dem Älterwerden und das verstehe ich natürlich auch. Ich meine, das fängt ja schon früh an, dass man höher abstirbt und man merkt, es geht nicht mehr so wie vor fünf Jahren.
Sie haben ganz recht, wir sind nämlich die Ersten, die es merken. Und gar nicht die Kritiker und gar nicht das Publikum, sondern wir. Wir geben es natürlich nur nicht sehr gerne zu, wenn es uns jemand sagt. Aber wissen tun wir viel eher da und da und das und das und oje und und reden nicht lange Zeit einmal nicht drüber. Mhm. Bis man eben merkt, dass doch mal vielleicht es aber dann doch schon auffällig wird, nicht?
Mhm. Naja, und es ist bestimmt eben nicht ein. Ich stelle es mir nicht einfach vor, überhaupt das Nachlassen der Kräfte, egal in welcher Beziehung.
Aber es ist für keinen Menschen einfach.
Die große Elisabeth Schwarzkopf heute im Porträt mit dem Musikjournalisten Thomas Vogt im Britpod. Du hast die große Schwarzkopf kennengelernt in den 80er Jahren, mit ihr viel gemacht, einen Film über sie gemacht, eine Hörspielreihe über sie gemacht, auch die auf CD festgehalten ist. Ich habe das Ding hier in der Hand und das nennt sich Prima La Donna, Operndiven in Ton und Wort. Da geht es nicht nur um Elisabeth Schwarzkopf, aber unter anderem um Elisabeth Schwarzkopf. Und ich glaube, diese CD war für dich mal auch eine ganz persönliche Geschichte, wo du sagen kannst, das hat mir auch ein bisschen das Leben gerettet, zumindest finanziell oder so, kannst du drüber reden?
Finanziell, ja schon. Das war die Zeit, da war gerade die Lehman-Krise.
Die große Bankenkrise.
Ja, und das hat mir zwei Aufträge zerschossen. Ich hatte leider nur ein Letter in Intent, keinen Vertrag und die ganze Vorarbeit und alles, was dafür notwendig war.
Mit dem Sender?
Ja, ist egal, es war ein Sender. War dann für die Katz. Und Martina Müller-Wallraff, die Hörspielredakteurin des WDR, wusste von meiner Leidenschaft für Primadonnen und deren O-Töne und wie großen Spaß mir das macht, die zu interviewen. Und die hat gesagt, kannst du nicht aus deinen ganzen Interviews und den Geschichten, die du erzählst, mal hörspielartig was zusammenstellen? Dann haben wir das gemacht. Das war dann im Jahr 2010. Und das wurde sehr oft gesendet in allen ARD-Hörfunkanstalten, auch im Schweizer und im österreichischen Rundfunk. Und es hat dann letzten Endes doch wieder so viel eingespielt, wie ich durch die Lehman-Krise verloren hatte.
Ja, siehst du, so schließen sich die Kreise, oder?
Richtig, insofern sage ich immer, das waren meine Schutzengel, die Primadonnen, muss ich schon sagen.
Hast du eigentlich dann eine Elisabeth Schwarzkopf durch die Bekanntschaft und Freundschaft, die du mit ihr hattest, bis quasi, ja, muss ich jetzt mal so sagen, bis zum Tod begleitet?
Ja, und das letzte Interview war zu ihrem 90. und sie war mit dem Resultat sehr zufrieden und hat dann gefragt, kann ich Ihnen irgendwas vererben? Vielleicht meine Noten vom Rosenkavalier?
Ja, wirklich.
Und da habe ich gesagt, das ist ja lieb, dass Sie das anbieten, aber wenn Sie mir was Gutes tun wollen, dann machen wir ein gemeinsames Buch zusammen, nämlich ein Fotobuch und zu jedem Foto ein paar Zeilen von Ihren Kommentaren. Ja, da muss ich dann erstmal schauen, ob ich das alles aus meinem Archiv zusammenkriege. Es gibt 2-3 Schränke, die ich erstmal durchwühlen muss. Kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich muss ja noch so viel anderes machen. Aber das war unser letztes Gespräch.
Unglaublich.
Und
wie viele Jahre vor Ihrem Tod?
Ein paar Monate vor Ihrem Tod. Und dann wurde sie doch hinfälliger und dann wurde das Projekt mit dem Bildband leider nichts mehr.
Hast dann trotzdem was geerbt?
Nein, aber ich indirekt, weil das ganze Archiv von ihr, das Schriftarchiv, ist zur Schubertiade gegangen. Und der Leiter der Schubertiade hat uns den Zugang verschafft für den Film, sodass wir alle Briefe da gibt's Briefe noch und noch, Postkarten von Carlos Kleiber, Briefe von Laurence Olivier.
Ist nicht wahr. Große englische Schauspieler Laurence Olivier.
Mit dem die sehr bekannt waren. Da hat sie mir auch eine Geschichte erzählt.
Ja?
Sie ist mit Olivier aufgetreten bei einer gemeinsamen Veranstaltung, wo er sprechen sollte, aber ohne Mikrofon.
Ui.
Und er kam zu ihr in die Garderobe und sagte, Elisabeth, was mache ich bloß? Ich soll hier eine Rede halten, die darf aber nicht klingen wie Ansprache an mein Volk, sondern die muss intim, privat klingen und das ohne Mikrofon, wenn ich doch bloß singen könnte. Und da hat sie gesagt, da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, der Mann hat so recht, wir können durch unsere Gesangskunst einen kleinen, intimen, feinen Ton bis in den sechsten Stock hinaufschicken. Und es ist nicht gebrüllt, sondern ist das feinste, schönste Piano und das trägt bis ganz oben hin. Das ist die Gesangstechnik.
Ist das schön, da kriege ich direkt Gänsehaut. Wenn du sagen müsstest, was du von ihr in diesen ganzen Gesprächen gelernt hast oder was so ein Fazit aus dem Leben dieser großen Operndiva war, was würdest du antworten oder womöglich von ihr selber jetzt noch einspielen wollen?
Vielleicht doch noch ein Stück Operette, weil sie mir gezeigt hat, dass man mit dieser Detailarbeit, mit diesen feinen Farben und Nuancen noch ganz andere Wirkung erzielen könnte, gilt nicht nur für dieses Repertoire, sondern generell für Lieder, für Mozart, für Richard Strauss, für alles. Aber die Verbindung von diesen wunderbaren Melodien mit einer solchen differenzierten Farbgestaltung. Jemand hat mal gesagt, viele singen in Schwarz-Weiß, sie singt in Technicolor.
Ui.
Und um das zu zeigen, würde ich ganz gern noch das Chambre Séparée aus dem Opernball spielen. Gehen wir ins Chambre Séparée, wo sie sehr verführerisch klingt. Und dann habe ich sie mal drauf angesprochen, so von wegen Thema Erotik und so. Und dann sagt sie, ach, wir waren ja nicht erotisch, aber es hat so gewirkt.
Und da hören wir jetzt rein. Und das ist auch schon der Abschied von dem heutigen Britpod mit Thomas Vogt. Ich bedanke mich für diese hochinteressanten Einblicke. Es gibt übrigens dieses wunderbare Hörbuch, auch Prima La Donna Operndiven in Ton und Wort, made by WDR. Und das kann man sich immer noch erwerben, oder?
Das gibt's nach wie vor bei Amazon.
Dankeschön, Thomas Vogt. Alles Gute, bis bald wieder.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.